ARD.
Was letztendlich der Auslöser auch aller Recherchen gewesen ist, ist der Umstand, dass es seit nunmehr Mitte der 90er Jahre in Thüringen, besonders in Erfurt, eine 'Ndrangheta-Zelle gibt. Und da spielt San Luca eine entscheidende Rolle, weil ein Teil der mutmaßlichen Mitglieder dieser Gruppe aus San Luca oder der Region um San Luca kommen. Natürlich ist es so, die Menschen in diesem Dorf sind natürlich durch bestimmte Ereignisse, die aber halt weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, auch ein Stück in den Fokus geraten. Und deswegen sind die Leute, glaube ich, gegenüber Journalistinnen und Journalisten immer sehr, sehr skeptisch, sehr zurückhaltend, bis teilweise auch manchmal latent aggressiv.
Man kann sich das schlecht vorstellen, bei 3.500 bis 700 Einwohnern, mehreren Clans, 5 bestätigte Große, dass man da gar nicht mit jemandem von der 'Ndrangheta im Berührung kommt sein ganzes Leben lang. Das ist vielleicht auch ein bisschen unvorstellbar.
Das ist eigentlich fast ausgeschlossen.
Die 'Ndrangheta ist eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Und sie agiert auch in Deutschland. Hier wird vor allem Geld aus dem Kokainhandel gewaschen. Auch in Thüringen oder Sachsen. Deshalb recherchieren Kolleginnen und Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks schon seit vielen Jahren zu dieser Mafia-Organisation. Für ihren aktuellen Film waren sie in San Luca in Kalabrien. Der Ort gilt als die Zentrale der 'Ndrangheta. Um diesen Besuch und die Strukturen der Mafia vor Ort soll es in dieser Podcast-Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen freitags in der ARD-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Cecilia Kloppmann und freue mich, dass Sie zuhören. Sind alle Sanlucchese Mafiosi? Wie gehen die Menschen vor Ort damit um, dass hier eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt verankert ist? Und welche Auswirkungen hat das auf das Leben der Dorfbewohner? Das möchte ich von meinem Kollegen Ludwig Kenzia aus dem MDR Landesfunkhaus in Thüringen wissen. Hallo Ludwig.
Hallo Cecilia.
San Luca, das Dorf und die Mafia, so heißt der Film, den du zusammen mit Axel Hämmerling, Margarita Bettoni sowie einem Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gemacht hast. San Luca ist ein kleines Bergdorf an der Südspitze Italiens. Rund 3.700 Einwohner leben da. Woran merkt man, Ludwig, dass hier eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt zu Hause ist?
Eigentlich gar nicht. Das Dorf ist sehr klein, das ist in weiten Teilen sogar, manchmal sogar ein bisschen pittoresk. Es ist direkt am Fuße des Aspromonte-Gebirges. Das ist ein relativ großes Gebirge im Zentralkalabrien, im südlichen Teil von Kalabrien. San Luca ist ein Sackdorf, das heißt, es geht nur eine Straße rein und auch nur eine wieder raus. Und es sieht eigentlich erstmal, wenn man so da reinkommt, aus wie ein ganz normales süditalienisches Dorf. An manchen Stellen ein bisschen runtergekommen, hat alles, was man in so einem Dorf erwartet. Eine Kaffeebar, eine Kirche, ganz wichtig in Italien. Es gibt so ältliche Dorfhäuser. Also man merkt nichts im ersten Moment, wenn man es nicht wüsste, dass dieses Dorf in irgendeinem engeren Zusammenhang zu dieser großen, ja doch sehr mächtigen Verbrecherorganisation steht. Allein, was inzwischen aber geändert worden ist, es gab früher ein Ortseingangsschild in San Luca, das hängt heute im Übrigen in der Carabinieri-Station, dort vor Ort, das war von Kugeln durchlöchert. Dieses Schild, das ist aber vor einigen Jahren abgebaut worden. Wir haben es noch bei unserer ersten Reise 2015 noch im Original am Ortseingang gesehen. Als wir dann 2020 dort waren, da war es inzwischen abgebaut. Es gibt also jetzt ein richtiges, ordentliches Schild und das ist bisher nicht durchlöchert. Dafür passen die Carabinieri vor Ort schon auf. Also man merkt es eigentlich nicht.
Die Presse interessiert sich für San Luca, auch die internationale, auch die deutsche. Wie ist es für die Menschen, die da leben? Wie haben die auf euch reagiert, dass ihr da vor Ort wart?
Also das ist von Mal zu Mal, von Besuch zu Besuch unterschiedlich gewesen. Ich erinnere mich daran, als wir das erste Mal 2015 für eine Recherche dort waren, da waren wir nur ein paar Stunden im Dorf. Also wir waren nicht sehr lange da. Wir hatten uns vorher bei den Carabinieri angemeldet gehabt und gesagt, wir kommen da. Und haben dann an der Carabinieri-Station im Dorf geparkt. Und unser Kameramann, ein Italiener, holte seine Kamera aus, packte die aus und fing also an zu filmen. Und da kam ein junger Mann, oder stand so an einem Hauseingang und schrie ihn auf Italienisch an. Und unser Kameramann ging dann auf ihn zu und hat ganz ruhig mit ihm Italienisch zurückgesprochen. Und hinterher hat er uns dann erzählt, Der hat sich also wahnsinnig beschwert, dass da Journalisten, was wir hier wollen, und ständig kommen mal irgendwelche Reporter in das Dorf und wollen da filmen. Und er hat ihm das dann wohl kurz erklärt, warum wir da sind. Und natürlich ist es so, die Menschen in diesem Dorf sind natürlich durch bestimmte Ereignisse, die auch im Dorf stattgefunden haben, aber die nicht nur im Dorf stattgefunden haben, die aber halt weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, natürlich auch ein Stück in den Fokus geraten. Ja. Bestes Beispiel, ich glaube, was vielen Zuhörern noch im Gedächtnis ist, ist der Sechsfachmord von Duisburg 2007 im August. Da sind vor einer Pizzeria in Duisburg 6 Italiener erschossen worden und das war das Ende einer langjährigen Fehde, die in San Luca ihren Anfang gefunden hat. Und im Laufe der medialen Berichterstattung ist dieses Dorf in die Öffentlichkeit gerückt worden. Und das hat natürlich auch für das Dorf schon, glaube ich, auch Folgen gehabt, auf jeden Fall. Und deswegen sind die Leute gegenüber Journalistinnen und Journalisten immer sehr, sehr skeptisch, sehr zurückhaltend, bis teilweise auch manchmal latent aggressiv. Aber wenn man eben auf die Menschen zugeht oder wenn man Leute im Dorf schon kennt, die dann wiederum so ein bisschen Vermittlungsarbeit leisten, wie jetzt zum Beispiel für unseren Film, den wir jetzt gemacht hatten, hatten wir auch so ein bisschen Unterstützung durch die Carabinieri vor Ort, die auch mit den Menschen gesprochen haben, dann sind die meisten eigentlich sehr, sehr freundlich, auch sehr offen oder zumindest, sagen wir, sehr höflich.
Ich habe auch gelesen, dass teilweise auch Hubschrauber die ganze Zeit über den Ort geflogen sind, als es da gerade so hoch herging in den Nullerjahren. Kann man ja vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass die Leute dann auch angestrengt sind. Du hast gerade gesagt, man merkt es jetzt nicht unbedingt, dass das der Hauptort ist der Mafia. Trotzdem, wenn man da vor Ort ist und man weiß ja, dass dort viele Mafia-Clans zu Hause sind, wir reden gleich noch darüber, wie viele überhaupt. Wenn man da so durchgeht, hat man da nicht immer auch im Kopf, ah ja, der könnte zur Mafia gehören oder die könnte zur 'Ndrangheta gehören. Wie ist das, wenn man da vor Ort ist?
Ja, das kann man natürlich immer schlecht ausblenden. Das ist ja logisch. Mal abgesehen davon ist es ja einfach auch eine demografische Logik, die ja auf der Hand liegt. Wenn du ein Dorf vorfindest, wo, sagen wir mal, 3.500, 3.700 Menschen leben und dort zumindest jetzt strafrechtlich durch die Staatsanwaltschaft festgestellt, 5 Familien, die allein zu mehreren großen 'Ndrangheta-Clans gehören sollen und ein Dutzend weitere Familien, die zumindest im Verdacht stehen, Kontakte dahin zu haben, dann ist natürlich immer die Problematik, dass irgendwo eine ganze Reihe von Menschen, die man da auf der Straße sieht, in irgendeinem Kontakt zu irgendeiner dieser Mafia-Familien stehen können. Aber, und das ist, glaube ich, immer das Wichtige dabei, nicht jeder, der durch diesen Ort läuft, ist kriminell. Also es gibt ja keine, auch in Italien gibt es ja keine Sippenhaft. Wenn du zu so einer Familie gehörst, aber dich nicht strafbar gemacht hast, bist du nicht kriminell. Und dass du halt in diese Familie reingeboren wurdest, ist nun mal Schicksal. Also insofern muss man natürlich da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ja, natürlich, klar, die Frage stellt sich. Also ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, die hatten wir 2020 bei einer Recherchereise in San Luca gehabt. Da sind wir in das örtliche Café dort gegangen und haben uns da mit Leuten unterhalten. Da waren noch 1-2 Carabinieri mit dabei gewesen und da kam eine Frau auf, meine Kollegin Margherita Betoni und mich zu und sprach uns auf Italienisch an und Margherita übersetzte mir das dann und sie sagte halt, ja, und es ist schön, dass wir im Ort sind und dass wir da filmen und wir sollten halt auch viel mal über den Tourismus mal berichten und über die schöne Gegend und Aspromonte, dass man hierher reisen kann und dass hier Touristen herkommen und wie wunderbar das ist und das ist doch viel wichtiger, dass man darüber mal berichtet und so weiter. Und wir sind da ganz höflich genickt und haben uns einen Kaffee getrunken, sind gegangen und hinterher kam einer der Carabinieri zu uns an und hat dann gesagt, naja, ist halt gut und schön, aber sie steht halt in Verbindung, also zumindest nach unseren Informationen als Polizeibehörde, in Verbindung zu mutmaßlichen Mafiosis, 'Ndrangheta-Mitgliedern in Duisburg. Und das begegnet dir natürlich in diesem Dorf. Aber, und das ist auch wichtig, nicht nur eben in diesem Dorf, es ist in anderen Dörfern rund um San Luca genau dasselbe. Nur San Luca hat halt eben einfach eine sehr, sehr, sehr starke, sehr wichtige Bedeutung, weil aus diesem Dorf besonders mächtige, innerhalb der 'Ndrangheta mächtige Familien kommen.
Lass uns mal einen kleinen Schlenker machen, Ludwig, und zwar, warum ihr euch eigentlich mit der 'Ndrangheta beschäftigt als Journalistinnen und Journalisten am MDR-Landesfunkhaus in Thüringen. Denn ihr recherchiert ja schon seit vielen Jahren, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, ihr wart also mehrfach schon dort, das ist auch über einen langen Zeitraum. Auch in unserem Podcast bei MDR Investigativ haben wir schon mehrere Folgen aufgenommen. Kleiner Tipp auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch mal mehr wissen wollen, da gerne noch mal reinhören. Es gibt 2 Folgen zur Mafia-Kolonie Ostdeutschland. Und vor einem knappen Jahr habe ich mit dem Kollegen Axel Hämmerling gesprochen. Die Folge hieß Gangsterjagd, die Polizei im Kampf gegen die Mafia. Da ging es um diese ganzen verschiedenen Polizeiaktionen. Denn eure Recherchen, die haben ja sogar zu einem Untersuchungsausschuss im Landtag geführt. Daher nochmal die Frage, Ludwig, welche Spuren führen denn überhaupt von Thüringen nach San Luca, beziehungsweise auch umgekehrt von San Luca nach Thüringen?
Wir stehen da natürlich auch im Kontakt mit verschiedenen Ermittlungsbehörden in Deutschland, aber auch in Italien, das ist ganz wichtig, und auch international, Europol und auch in anderen europäischen Ländern. Aber was uns bewegt und was immer der Auslöser auch aller Recherchen gewesen ist, ist der Umstand, dass es seit nunmehr Mitte der 90er Jahre, mittlerweile glaube ich einfach auch durch viele Ermittlungsverfahren, aber auch durch Informationen verschiedenster Ermittlungsbehörden mittlerweile gut unterfüttert, dass es in Thüringen, besonders in Erfurt, eine 'Ndrangheta-Zelle gibt. Die italienischen Ermittlungsbehörden nennen sie die sogenannte Erfurter Gruppe. Und diese bezieht sich aber nicht nur geografisch auf Erfurt, sondern auch auf andere Städte hier in Thüringen, wie zum Beispiel Eisenach, Weimar, Arnstadt oder auch Jena und im sächsischen Raum Leipzig und Dresden. Und über diese Gruppierung haben wir vor jetzt fast 10 Jahren angefangen zu recherchieren und haben da angefangen, unsere Veröffentlichungen zu machen. Und da spielt San Luca eine entscheidende Rolle, weil ein Teil der mutmaßlichen Mitglieder dieser Gruppe aus San Luca oder der Region um San Luca kommen und zu diesen Familien mitgehören sollen oder zumindest zum Umfeld dieser Familien aus San Luca gehören sollen.
Jetzt haben eure Recherchen auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Unter anderem eben diesen Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag. Es gab verschiedene Ermittlungsverfahren, eben auch unter anderem angestoßen durch die Recherchen. Wenn ihr dann in San Luca seid, kann man ja jetzt vielleicht auch davon ausgehen, dass die wissen, wer ihr seid. War es denn gefährlich oder hattet ihr das Gefühl, es gefährlich zu sein in dem Ort? Könnten sich ja auch an euch rächen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, in San Luca sollte man auf jeden Fall immer, wenn man als Journalist oder als Journalistin dorthin fährt, vorher mit den Polizeibehörden im Kontakt stehen. Wir haben das eigentlich all die Jahre immer gemacht und mittlerweile auch einen recht kooperativen Kontakt an die örtliche Carabinieri-Station. Gerade jetzt sieht man auch vor allem im neuen Film, da haben wir den Carabinieri-Kommandante in San Luca, da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber.
Genau, Michele Fiorentino.
Genau, mit dem sind wir also auch im Dorf unterwegs gewesen und das ist natürlich was ganz anderes, das ist klar. Was wichtig, glaube ich, dabei ist, man muss immer mit einer ordentlichen Portion Respekt an die Sache rangehen. Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, so eine Recherche. Und was auch sehr wichtig ist, und das ist eigentlich immer Grundlage unserer Recherchen immer gewesen, man muss einfach gegenüber den Leuten, über die man recherchiert, auch eine gewisse Form der Transparenz haben. Das heißt, egal wie, wir versuchen immer, alle Beteiligten an einer Recherche ihnen die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen oder Fragen zu beantworten. In der Regel haben die Anwälte, das macht es immer am einfachsten, dann kriegt der Anwalt halt einen Fragenkatalog und den können die dann beantworten oder nicht. Und dann wird das auch entsprechend in der Veröffentlichung auch berücksichtigt. Das ist journalistischer Standard und den legen wir auch ganz, ganz hoch auch an. Das ist total wichtig und es ist uns auch eben extrem wichtig, dass wir auch sicherstellen, dass sie diese Fragen auch wirklich bekommen haben.
Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal gesprochen haben in Mafia-Kolonie Ostdeutschland, habe ich dich gefragt, was man sich denn vorstellen muss so an so einer Art Jahresumsatz. Denn das Hauptgeschäft der 'Ndrangheta ist der Kokainhandel. Das Geld muss gewaschen werden. Und dann hast du so einen Satz gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, du hast gesagt, ja, ist ja jetzt keine Aktiengesellschaft oder keine GmbH, die veröffentliche jetzt keine Jahresbilanz. Aber man geht von 50 bis 60 Milliarden Umsatz pro Jahr aus. Wenn ich euren Film vor Augen habe, jetzt gerade auch den neuen mit San Luca, man fährt durch diesen Ort mit der Kamera, das sieht gar nicht reich aus. Da habe ich mich gewundert, warum eigentlich nicht? Man müsste doch davon ausgehen, wenn da diese Mafia-Clans zu Hause sind, die so viel Geld verdienen, dass es da anders aussieht.
Ich glaube, das hängt ein Stück damit zusammen, dass die 'Ndrangheta, ähnlich wie andere Mafia-Organisationen auch, eigentlich der Öffentlichkeit versuchen will zu verkaufen, dass es sie gar nicht gibt. Es gibt ja diesen schönen Satz, der größte Trick des Teufels ist, die Menschen glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Und genauso ist es auch dort, wenn die jetzt da mit riesigen Protzwillen und überdimensionierten Swimmingpools, dann würden alle sagen, alles klar, okay, das ist ja ein richtiges, schönes Gangsterdorf. Ne? Aber das wollen die ja nicht. Mal abgesehen davon, dass auch nicht alle Menschen, die in San Luca wohnen, dort ein Haus haben, zur Mafia gehören. Es gibt Fälle, und das ist tatsächlich das Paradoxe, da sind Mafia-Bosse in irgendwelchen Bunkern gefunden worden, die werden per Haftbefehl gesucht, dann haben sich 10, 12, teilweise 15, 20 Jahre irgendwo versteckt und die haben da auf einem Berg Bargeld gesessen, den sie gar nicht ausgeben konnten. Ja. Und das ist halt ein Punkt. Das Geld ist dafür da, die Organisation weiter am Laufen zu halten. Das Geld ist dafür da, in Kalabrien natürlich auch, aber auch außerhalb von Kalabrien investiert zu werden, um die Organisation immer stärker in die normale, legale Gesellschaft einfließen zu lassen. Dass die normalen, legalen Gesellschaften unterwandert werden von kriminellen Organisationen mit kriminell erwirtschaftetem Geld. Das ist das eigentliche Ziel. Und da geht es nicht darum, große Protzvillen zu bauen. Da geht es auch nicht darum, irgendwelche überdimensionierten Pools sich zu bauen oder mit Learjets durch die Gegend zu fliegen. Sondern die 'Ndrangheta versucht, still und leise und möglichst ohne viel Aufmerksamkeit diese Milliarden, 50, 60, das ist so eine Schätzwert, das können auch weniger sein, es ist schwierig, aber eben diese Milliarden irgendwo an den Mann zu bringen, indem man das Geld versucht, in legale Wirtschaftskreisläufe einfließen zu lassen. Und da gehört Protz nicht dazu.
Aber dann muss man dann genauer hinschauen und vielleicht auch ein bisschen Kenntnis haben von der Mafia. Wenn man zum Beispiel in die örtliche Kirche geht von San Luca, da könnte man es vielleicht doch sehen, dass es Mafia-Einflüsse gibt.
Ja, das ist insofern interessant, natürlich, klar. Also man muss ja Folgendes sehen, wir kommen gleich, glaube ich, drauf, das, was du da ansprichst, gleich zu sprechen. Ich glaube, wichtig ist halt, die 'Ndrangheta betrachtet Kalabrien als ihr Eigentum. Ne? Das ist ihr Land, so sieht sie das. Und da hat der Staat eigentlich nichts zu melden. Deswegen versucht der Staat in Form von staatlicher Verwaltung ganz stark und sehr intensiv dagegen anzukämpfen. Das ist eine Lehre im Übrigen aus dem Kampf gegen die Mafia in Italien an sich selbst. Denn die Mafia hat über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte muss man sagen, ganze Landstriche unter Kontrolle gebracht und hat die staatliche Ordnung, sei es jetzt Polizei, Gerichte, Verwaltung, ähnliches, immer weiter zurückgedrängt und hat diese staatliche Ordnung letztendlich durch ihre eigene Ordnung ersetzt. Und das versucht sie natürlich auch in San Luca auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen ist die Präsenz der Carabinieri besonders in diesem Ort sehr hoch. Diese Carabinieri-Station ist für einen Ort wie San Luca von der Größe von 3500 Einwohnern ziemlich groß. Das ist wie so eine Festung, steht da mitten im Dorf das Ding. Aber es wird natürlich deutlich und in der Kirche ganz besonders, da gibt es an der Wand vorne im Altarraum ein Fresko, wo man eine junge Frau auf dem Boden liegen sieht. Und es soll darstellen den Mord an der Maria Strangio. Und diese Maria Strangio ist 2006, und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag, in San Luca auf offener Straße erschossen worden. Sie gehörte zumindest über ihren Ehemann offensichtlich zu einem großen Mafia-Clan aus San Luca, dem Clan Nirta Strangio. Und die Grundlage dieses Mordes ist eine Fehde gewesen, zwischen zwei großen Familien, nämlich der Familie Nirta Strangio und der Familie Pellevoltari. Und das Ende dieser Fehde war der Sechsfachmord von Süßburg ein Jahr später, 2007 im August. Und dieses Bild ist da vorne im Altarraum groß gemalt worden. Also es gibt eine Mutter Gottes und zu ihren Füßen liegt halt eben diese tote junge Frau, die Maria Strangio darstellen soll. Wir haben mit dem Pfarrer auch darüber gesprochen. Er sagt, er äußert sich da nicht direkt dazu. Das kann man auch im Film schön im O-Ton sich nah anhören, weil er sagt, er weiß nichts wirklich darüber, was ein bisschen merkwürdig ist, dass der Pfarrer nicht weiß, wer da das Bild gemalt hat und einen Auftrag gegeben hat.
Bei 3700 Einwohnern.
Genau. Und, ja. Und was es eigentlich darstellen soll, ist ein junger Priester, der erst sehr neu in San Luca ist, war da sehr zurückhaltend, wollte da vor der Kamera sich nicht so stark exponieren. Aber es ist schon spannend, das ist echt super interessant eben, dass auf solche subtile Art und Weise diese so ikonischen Bilder da irgendwie so eine starke Rolle spielen.
Dass man doch merkt, dass die Mafia da an diesem Ort ist, das finde ich, ist der Punkt, den Kommandant der Carabinieri in San Luca sagt, Michele Fiorentino. Da hören wir jetzt mal rein. Das ist aus eurem Film, der heißt, ich wiederhole es extra nochmal, San Luca, das Dorf und die Mafia, zu sehen in der ARD Mediathek und auf YouTube bei MDR Investigativ. Ihr habt für diesen Film getroffen Michele Fiorentino. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte keine Verwirrung, der Ton ist aus dem Film und Ludwig hat den auch nachgesprochen.
Genau, richtig. Hier gibt es keine gängige Kriminalität wie Diebstähle oder Raubüberfälle. Hier befinden wir uns in der Wiege der 'Ndrangheta. Daher sieht unsere alltägliche Arbeit anders aus als die anderen Carabinieri-Stationen. Es handelt sich eher um eine nachrichtendienstliche Tätigkeit, die dazu dient, die Entwicklung der Clans über die Zeit zu monitoren.
Ja, ein Ort, der in der Hand der Mafia ist. Da gibt's keinen Platz für kleine Ganoven, sage ich jetzt mal, und Diebstähle. Kann man das so sagen?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Ich glaube einfach schlicht und ergreifend, dass niemand sich wagen würde, irgendwelche Diebstähle, irgendwelche Autoeinbrüche oder andere Dinge dort in dem Dorf zu machen, weil du ja nie weißt, wem du da möglicherweise irgendwo aus dem Auto die Brieftasche klaust. Das könnte im Zweifel, wenn es jemand ist, der tatsächlich zum Umfeld der Drangheta gehört, doch irgendwie böse enden. Ne? Also von daher glaube ich, das ist nicht das Problem des Dorfes. Das Dorf hat an sich keine Form der Straßen- oder sonstigen Kriminalität. Das gibt's da nicht.
Und was er auch noch sagt, Michele Fiorentino, dass die Arbeit der Polizisten dort vor Ort mehr eine nachrichtendienstliche Tätigkeit ist. Und er sagt irgendwie, sie monitoren dann, was da passiert. Das klingt für mich so ein bisschen eher nach so einer Geheimdiensttätigkeit. Dabei ist es so eine Art Dorfpolizist oder ist es da einfach eine andere Polizei, die sie da haben?
Ja, Dorfpolizei, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Also man muss ja mal grundsätzlich sagen, die Carabinieri sind ja eine Polizeieinheit in Italien, die sehr stark auf militärischer Struktur basiert. Das heißt, die haben auch Ränge, die dem Militär sehr ähnlich sind, also mit entsprechenden Dienstgraden und so weiter. Und die Carabinieri befinden sich auch in der Regel nicht nur in Carabinieri-Stationen, aber sie sind auch zum Teil in Kasernen untergebracht. Die Carabinieri sind die schlagkräftigste und sicherlich auch mit größter und höchster Polizeieinheit in Italien. Es gibt auch zivile Carabinieri-Einheiten, also nicht uniformierte Gruppen, die dann eben zum Teil halt in der Mafia-Bekämpfung sind. Da gibt es also Spezialeinheiten, eine ganze Reihe sogar, Spezialeinheiten, die gegen die Mafia kämpfen. Und die Carabinieri in San Luca, natürlich betrachten die sich dort aufgrund der Situation vor Ort in dem Dorf natürlich schon, sagen wir mal so ein bisschen erster Linie, also sie üben natürlich die Kontrolle über das Dorf aus, polizeilicher Art, indem sie zum Beispiel einmal, das wird im Film auch schön gezeigt, einmal am Tag eine Verkehrskontrolle machen. Diese Verkehrskontrolle dient natürlich nicht nur der Aufrechterhaltung der Verkehrsregeln, sondern sie dient natürlich dazu, zu kontrollieren, welche Autos fahren rein und welche Autos fahren raus, wer sitzt in den Autos, was ist in den Autos. Das wird also sehr häufig gemacht, das wird einmal pro Tag auf jeden Fall gemacht. Und das sind alles so kleine Bausteine, das Monitoren umfasst, beobachten, Informationen sammeln, Informationen bewerten. Deswegen hat er das, finde ich, sehr gut erklärt. Das ist tatsächlich eben eher doch fast schon eine nachrichtendienstlich-geheimdienstliche Tätigkeit, die jetzt gar nicht so im Geheimen funktioniert, weil man sieht ja, dass die Carabinieri da sind. Die haben ja auch alle ihre Uniformen dort an in dem Dorf. Aber zum Beispiel hat er auch erzählt, im Film wird zum Beispiel genau geguckt, wer verheiratet sich im Dorf mit wem, um zu schauen, welche Familien miteinander möglicherweise in eine Kooperation treten. Denn die 'Ndrangheta basiert unter anderem zu einem großen Teil auf Blutsverwandtschaft. Und da sind natürlich selbst heute im 21. Jahrhundert Hochzeiten auch teilweise organisatorisch, taktisch, strategische Vorgänge. Das ist also nicht immer in jedem Fall eine Liebeshochzeit, sondern das ist auch etwas, wo Familien miteinander Kooperationen eingehen, wo Allianzen geschmiedet werden. Und das gucken sich die Carabinieri sehr genau an, weil sie daraus zum Beispiel ablesen können, ob sich in Familien irgendetwas an der strategischen Grundausrichtung ihrer kriminellen Geschäfte ändert.
Und du hattest es auch schon angesprochen, das ist eine ziemlich große Polizeistation, festungsartig mit mehreren Polizisten. Da muss man einfach mal drüber nachdenken, in Deutschland ein Ort mit 3700 Einwohnern, da würde ich sagen, da ist die nächste Polizeistation 20 Kilometer weg und
ganz
es gibt
genau.
überhaupt keinen Polizisten
genau.
vor Ort.
Ja.
Das könnten schon Hinweise sein, dass der italienische Staat da schon versucht,
Präsenz zu zeigen.
Ja, Präsenz zu zeigen.
Weil das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wir hatten ja auch Fälle zum Beispiel in Kalabrien, wo ganze Orte von der Mafia so unterwandert worden sind, dass der italienische Staat die gesamte Gemeindeverwaltung austauschen musste, weil vom Bürgermeister abwärts alle in irgendeiner Form entweder Mitglied der Mafia waren oder in irgendeinem direkten Kontakt zur Mafia standen oder komplett vollkommen korrumpiert gewesen sind. Ja, das ist für unsere deutschen Verhältnisse echt schwer nachzuvollziehen, dass tatsächlich eben dort, wie ich vorhin sagte, die 'Ndrangheta dieses Land als ihren Besitz ansieht. Ja, so nach dem Motto, das gehört uns. Da hat der Staat überhaupt nichts zu melden.
Es ist natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht so verwunderlich, dass man davon ausgeht, dass jeder in diesem Ort irgendwie zur Mafia gehört. Und dann gibt es aber auch Einwohner, die eben nicht zur Mafia gehören und die sich gegen dieses Etikett wehren und sich beschweren, dass sie das zu Unrecht tragen. Und das finde ich ganz interessant, dass ausgerechnet Michele Fiorentino da auch eigene Erfahrungen hat mit diesem Etikett. Und da hören wir auch gleich nochmal rein.
Es gibt hier viele gute Menschen, die zu Unrecht als Kriminelle gelten.
Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, aus San Luca zu kommen. Denn selbst gute Menschen werden als Kriminelle gebrandmarkt. Das ist nicht richtig. Ich wurde übrigens in Corleone, Palermo, geboren und verstehe daher sehr gut, was es bedeutet, als dazugehörig abgestempelt zu werden, wenn man es nicht ist.
Corleone, das ist auf Sizilien.
Genau.
Richtig, da sitzt die Cosa Nostra.
Richtig, das ist
einer der drei.
Genau. Es gibt in Italien drei große Mafia-Organisationen. Das ist die 'Ndrangheta, die weitgehend als die mittlerweile größte oder mächtigste, zumindest einflussreichste Mafia-Organisation angesehen wird, die aus Kalabrien stammt. Dann die Cosa Nostra aus Sizilien und die neapolitanische Camorra, die so rund um Neapel zu Hause ist. Und Corleone ist ein kleiner Ort in Sizilien und ist auch ein Ort, der sehr, sehr eng, sehr, sehr stark mit der sizilianischen Cosa Nostra assoziiert wird, weil unter anderem dort mächtige Mafia-Clans, unter anderem einer gesessen hat und auch noch teilweise sitzt, von dem aus die Morde an den beiden Mafia-Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino Anfang der 90er Jahre in Auftrag gegeben worden sind. Diese beiden Morde haben Italien schwer erschüttert, damals 1992 schwer geprägt und den Kampf gegen die Mafia in Italien noch einmal sehr, sehr stark vorangebracht. In der Folge dieser beiden Morde, die das Land wirklich zutiefst erschüttert haben, weil sie halt auch extrem brutal waren. Giovanni Falcone ist mit seiner Frau und mehreren Leibwächtern an der Autobahn vor Palermo mit mehreren Tonnen Sprengstoff in die Luft gesprengt worden. Hat dazu geführt, dass der italienische Staat seinen Kampf gegen die Mafia in den 90er Jahren angefangen hat, tatsächlich extrem zu verschärfen.
Und aus diesem Ort kommt der
Genau, und aus diesem Ort kommt der Carabinieri-Kommandante von San Luca, Michele Fiorentino, der ist ein Corleoneser und hat mit der Mafia nichts zu tun, sonst wäre er auch sicherlich nicht bei den Carabinieri. Und er weiß eben, wovon er da redet, ne? Weil dieses Corleone ein Stigma hat, weil es durch die Mafia so unterminiert ist, dieser Ort, und dadurch auch Menschen aus Corleone immer mit dem Stigma dieses Mafia-Nimbus leben müssen.
Die Leute, die ihr getroffen habt für den Film, die sagen, wir haben mit der Mafia nichts zu tun, wir haben mit denen nichts am Hut. Wie gehen die denn jetzt damit um als Betroffene? Ich bin aus San Luca, dann heißt es immer, ah ja, 'Ndrangheta.
Naja, also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich denke, die meisten Menschen, die aus San Luca kommen und mit den Mafia-Familien oder mit der Mafia nichts zu tun haben, wir werden versuchen, im Prinzip ein normales Leben zu führen. Also dort in der Region zu arbeiten, bedeutet, dass man vor allem viel im Baubereich oder auch im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs ist oder auch im Forstbereich arbeiten sehr viele Menschen. Und die werden halt in erster Linie versuchen, natürlich einfach ein ganz normales Familienleben zu führen. Viele junge Menschen gehen weg aus dem Ort. Die, die mutmaßlich zur Mafia gehören, natürlich mit Unterstützung ihrer Familien ins Ausland oder nach Norditalien, um in Restaurants in Erfurt, Leipzig, Dresden, München,
Eisenach,
Bochum, Eisenach zu arbeiten. Und deswegen versuchen sie natürlich irgendwie damit umzugehen. Das ist auch, glaube ich, eine gewisse Form der Ambivalenz, weil sie einerseits natürlich mit ihrem Ort verbunden sind, ihren Ort lieben, weil es ihre Heimat ist. Andererseits natürlich auch um das Stigma und diesen dunklen Schatten, der über diesem Ort liegt, natürlich wissen. Und sich damit auseinanderzusetzen, das macht, glaube ich, jeder anders. Ich denke, die meisten reden da nicht groß drüber, sondern sagen, es ist halt so und fertig. Was es zum Beispiel in San Luca eben nicht gibt, es gibt auch keine zivilgesellschaftlichen Einrichtungen im Sinne von, wir stellen uns gegen die Mafia hier im Ort. Das gibt's dort nicht. Das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar, weil ich denke, dass das wahrscheinlich dann tatsächlich zu einem echten, ernsthaften Problem führen würde.
Weil man kann sich ja trotzdem auch schlecht vorstellen, bei 3.500 bis 700 Einwohnern, mehreren Clans, 5 bestätigte große. Da muss man ja auch immer davon ausgehen, das ist ja nicht eine Familie von 5 bis 10 Leuten, die sind ja dann schon größer. Dass man da gar nicht mit jemandem von der 'Ndrangheta in Berührung kommt sein ganzes Leben lang, das ist vielleicht auch ein bisschen unvorstellbar.
Das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Aber es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Wie gesagt, demografisch allein schon und vor allem vom Zusammenleben her. Ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer leben vielleicht in dem ländlichen Gebiet und im Dorf und die wissen, wie das vor Ort in so einem Dorf abläuft, wenn da 1.000 Leute in so einem Ort wohnen. Die kennen sich alle untereinander. Und wenn die Familien schon in 5., 6., 7. Generation wohnen, dann kennen die sich noch viel, viel länger. Und die kennen alles, was hinter dem Gartenzaun des anderen passiert ist. Oder meinen es zumindest zu kennen, nicht wahr? Und das sozusagen potenziert, verschärft in einem Ort wie San Luca, in dem tatsächlich mächtige Familien leben, die zur 'Ndrangheta gehören, macht die Sache natürlich noch schwieriger. Wenn jetzt, wie eben in dieser Fehde, die es da in San Luca zwischen diesen beiden großen Familien gegeben hat, tatsächlich in einem Dorf ein gewalttätiger Krieg ausbricht, Ja, also der Michele Fiorentino erklärt das im Film auch nochmal sehr schön, so im Rückblick, weil er war auch schon dort gewesen, dass die Leute teilweise die Häuser nicht verlassen haben, sie über Monate nicht rausgegangen sind. Wenn sie versucht haben, von einem Ort in den nächsten zu fahren, wurden sie getarnt in irgendwelche Fahrzeuge hinter die Rückbank gelegt, damit man sie nicht sehen kann und so weiter und so weiter. Also das ist schon extrem krass. Ja. Es gibt halt auch sehr viele alte Menschen in San Luca, die dort ihren Ruhestand verbringen.
Da habt ihr welche getroffen?
Da haben wir welche getroffen, genau. So eine Reihe von ehemaligen sogenannten Gastarbeitern,
sehr hübsche Szene, so die in Deutschland, älteren Herren.
Genau, ältere Herren, die da sitzen, die in Deutschland gearbeitet haben, in verschiedenen Orten, bei VW, einer, andere, irgendwo in Hannover, Frankfurt.
Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, diese Arbeitsmigration von Italienern 60er, 70er Jahre nach Westdeutschland hat sich auch wiederum die Mafia zunutze gemacht.
Ja, unbedingt. Also sowohl italienische wie auch deutsche Ermittler sagen das ja sehr deutlich, dass diese Arbeitsmigration fast wie so ein Katalysator für die Mafia gewesen ist, weil sie im Zuge dessen natürlich erkannt hat, wir können mit dem Erwirtschaften kriminellen Geldern nicht nur in Italien investieren, sondern auch im Ausland. Und dafür brauchen wir aber dort vor Ort Stützpunkte, dort brauchen wir Rückzugsorte und Ähnliches. Und im Zuge der Arbeitsmigration haben viele Italienerinnen und Italiener, die nach Deutschland zum Beispiel gekommen sind, erkannt, dass wenn sie aus den Fabriken heraus in die Selbstständigkeit gehen wollen, bleibt ihnen in erster Linie vor allem der Weg in die Gastronomie. Und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es in Deutschland tausende von italienischen Restaurants gibt, die nichts mit der Mafia zu tun haben.
Das ist ja auch eine gute Küche. Und absolut. Das war ja auch das damals, ich glaube, genau, in den 60er, 70er Jahren, was ganz Tolles für die Deutschen.
Genau. Aber diese Restaurants bieten der Mafia natürlich einen enormen Vorteil, weil sie bieten eine gewisse Form der Räumlichkeit, sie bieten eine gewisse Form des Geschäfts. Und sie bieten die Möglichkeit, dass man dort die Leute halt unterbringen kann. Und wir haben ganz spannend auch im Film mit Oliver Huth gesprochen. Der ist Chefermittler im Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Sehr, sehr intensiv an dem Thema Mafia dran. War sehr, sehr stark auch mit dem Eureka-Verfahren beschäftigt. Ein großes Drangheta-Verfahren, das Deutschland da auch mit im Mittelpunkt stand. Und er und seine Kollegen und Kolleginnen haben sich dort also sehr intensiv auch über das Thema, warum sind diese Restaurants so wichtig, Gedanken gemacht. Und da hat er uns eigentlich auch einen sehr guten Satz gesagt.
Der Schritt ins Ausland ist der erste Schritt in die Unabhängigkeit. Sie können sich teilweise selber entwickeln und lernen hier das gesellschaftliche Norm- und Wertesystem. Sie lernen, was ein Staatsanwalt gerne ist. Sie sehen, wie ein Staatsanwalt sich verhält. Wie sieht die Frau eines Staatsanwalts aus? Wie verhalten sich die Polizisten? Und sie kriegen Kontakt zu diesen Berufsgruppen. Das ist ganz wichtig. Sie lernen die deutsche Sprache, lernen hier vielleicht auch noch Grundrechenarten. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn sie in der Gastronomie arbeiten. Und wenn sie sich gut verhalten und dieses alles schnell gelernt haben, dann können sie in die nächste Stufe aufsteigen. Dann können sie nicht das nächste Restaurant führen. Dann können sie Geschäftsführer werden einer GmbH und stehen am Ende des Tages auch für Verhandlungen auf dem internationalen Rauschgiftmarkt zur Verfügung, wenn sie entsprechende Erfahrungswerte gesammelt haben. Also wir dürfen durchaus sagen, diese Cafés, diese Restaurants, das sind entweder Grundschulen oder Fortbildungsstätten für den drangetistischen Nachwuchs, der dann weltweit versandt wird, damit dort weitere Stützpunkte aufgebaut werden können.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Dass diese Strukturen, diese Restaurants und Cafés einen wirklich ganz anderen Sinn und Zweck erfüllen, als das, was sich der normale Nutzer vorstellen kann. Ja, deswegen ist das, glaube ich, auch wichtig, um sich vor Augen zu führen und klar zu machen, wie italienische Mafiagruppen, insbesondere die 'Ndrangheta, sich in Ländern wie zum Beispiel Deutschland, aber betrifft auch andere Länder, Belgien, die Schweiz, Österreich, Spanien, sich dort festsetzen. Und das, was Oliver Huth da jetzt gesagt hat, ist entscheidend wichtig für Ermittlungsarbeit der Polizeibehörden, sich das klar zu machen, dass diese Restaurantstrukturen nicht nur eben zur Geldwäsche dienen, sondern auch dazu, dieses menschliche Potenzial, das diese Gruppierungen halt haben, auch voll auszuschöpfen. Denn die arbeiten tatsächlich auf dem allerhöchsten geschäftlichen Niveau. Die 'Ndrangheta war eine der ersten Mafia-Organisationen, die relativ schnell erkannt hat, dass geschäftliche Strukturen in Form von Gesellschaften, GmbHs, Ähnliches zum Beispiel notwendig sind, um ein riesengroßes Tarnnetz aufzubauen, hinter dem du deine kriminellen Geschäfte versteckst. Und dass zum Beispiel viele von den großen Familien, die in das Ausland gegangen sind, wichtige Entscheidungen, die im Ausland getroffen werden sollen, immer mit dem Mutterhaus in San Luca absprechen und Rücksprache halten. Es wird nichts strategisch Großes entschieden, ohne dass San Luca zugestimmt hat.
Kann es denn für so einen Ort wie San Luca eine Zukunft ohne Mafia geben? Was denkst du, Ludwig? Und will man das überhaupt?
Naja, ich sag mal so, wenn man nach dem Willen der Strafverfolgungsbehörden geht, natürlich ja, klar. Und ich glaube auch nach dem Willen vieler Italienerinnen und Italiener, die einfach sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber ich habe da so meine Zweifel, weil ich glaube, dass Mafia-Organisationen wie die 'Ndrangheta zum Beispiel, aber auch andere, mittlerweile aufgrund ihrer Internationalität und ihrer Größe und ihres unfassbar vielen Geldes, um was es da geht, sich so festgesetzt haben, dass ein Ort wie San Luca möglicherweise vielleicht irgendwann mal von den Generationen her nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber trotzdem wird es dort immer Familien geben, die immer noch in diesem Geschäft mitmischen werden. Und deswegen wird auch eine Region wie Kalabrien nie ganz befreit werden können von der 'Ndrangheta. Das halte ich für absolut ausgeschlossen.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Ludwig Kenzia.
Gerne.
Und auch ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Kommentare und Feedback. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Wer noch mehr zum Thema Mafia hören möchte, findet zum einen bei uns die bereits erwähnten 3 Folgen zur Mafia-Kolonie Ostdeutschland und Gangsterjagd. Außerdem möchte ich aus der ARD-Audiothek den Podcast Mafialand empfehlen. Auch da geht es um die Verbindungen der Mafia nach Deutschland, in dem Falle der sizilianischen Cosa Nostra nach Baden-Württemberg. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es am 29. November, dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.